David Eagleman und Anthony Brandt. Kreativität. Wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft. Gelesen von Nurcan Özdemir und Elias Emken.
Kreativität ist eine mysteriöse Kraft. Wir erkennen sie, wenn wir sie sehen. Etwa in bahnbrechenden Erfindungen, den Klassikern der Weltliteratur oder in großen Kunstwerken. Aber woraus besteht sie eigentlich? Wie funktioniert sie? Und wie schaltet man sie an? All diesen Fragen wollen wir in den Blinks zu Kreativität nachgehen. Dabei erkunden wir Bereiche von Genetik über Malerei bis hin zum Film und zeigen, welche Prozesse unserer Kreativität zugrunde liegen. Diese Denkprozesse ermöglichen es uns nämlich, Neues zu schaffen und Altes umzugestalten. Und es gibt ein paar einfache Methoden, um sie zu fördern.
Blink Nummer 1. Alter Hut, jetzt in Gut.
Manchmal scheinen neue Ideen und Erfindungen wie aus dem Nichts zu kommen. Je mutiger und bahnbrechender eine Innovation ist, desto eher halten wir sie für einen Geistesblitz aus heiterem Himmel. Zwar knüpft unser Einfall an vorangegangene Erkenntnisse an, doch letztlich ist es nur das unwahrscheinliche Ergebnis von Genialität und Zufall. Oder? Diese Haltung ist verständlich. Schließlich beeindrucken uns Fortschritte in Technik und Kunst oft durch ihre Neuartigkeit. Doch wenn wir Kreativität wirklich verstehen wollen, müssen wir einen kritischen Blick auf das Konzept der Innovation werfen. Denn in Wirklichkeit stehen neue Erfindungen immer in der Schuld vorangegangener Ideen. Als Steve Jobs im Januar 2007 das erste iPhone vorstellte, sprachen begeisterte Fans bald vom Jesus Phone, also Jesus-Handy. Aus heutiger Sicht kein Wunder. Schließlich hat das iPhone die Welt der Verbrauchertechnologie revolutioniert. Es verband Telefon, Musikplayer und Computer in einem einzigen Gerät, das noch dazu in die Hosentasche passte. Wie alle großen Erfindungen bot auch das iPhone etliche Neuerungen und die Fans waren sich sicher, so etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Doch das stimmt so nicht ganz. Denn obwohl das iPhone revolutionär war, verdankte es einige seiner wichtigsten Komponenten anderen, weniger erfolgreichen Vorgängern. Da gab es zum Beispiel das Simon, das erste Smartphone der Welt, das IBM 1994 auf den Markt gebracht hatte. Es verfügte über einen Eingabestift und eine Reihe von Basisanwendungen. Doch warum erinnert sich keiner an dieses Pioniertelefon? Nun, zum einen war die Akkulaufzeit mit etwa einer Stunde viel zu kurz und Mobiltelefonie war Mitte der 1990er Jahre noch sündhaft teuer. Außerdem fehlten die tausenden nützlichen und unterhaltsamen Apps, die wir heute kennen. Das iPhone kam also nicht aus dem Nichts. Es war bloß eine neue, bessere Version bestehender Ideen. In den Jahren zuvor hatten andere innovative, aber größtenteils erfolglose Geräte den Weg geebnet. Dieses Prinzip der kreativen Neuerfindung funktioniert auch in der Welt der Kunst. Nehmen wir Samuel Taylor Coleridge, einen der berühmtesten Dichter der englischen Romantik. Als man nach seinem Tod seine Bibliothek durchforschte, stellte sich heraus, dass viele seiner eindrucksvollsten Passagen ihren Ursprung in Büchern aus seiner Sammlung hatten.
Wir können also festhalten, dass selbst revolutionäre Erfindungen und künstlerische Meisterwerke auf alte Ideen zurückgreifen.
Steve Jobs und sein Team ließen sich von älteren Smartphones inspirieren. Samuel Taylor Coleridge zog sein Rohmaterial aus seinem Bücherregal. Aber wie laufen die Mechanismen der Kreativität genau ab?
Blink Nummer 2. Methode 1. Umgestalten.
Innovation bedeutet also, gleichzeitig nach hinten und nach vorne zu schauen. Doch es ist nicht damit getan, einfach ein bestehendes Modell neu zu gestalten. Das Entscheidende ist, die ursprüngliche Idee auf kreative Weise neu zu interpretieren. Die drei gängigsten Methoden dafür sind umgestalten, herunterbrechen und vermischen. Starten wir mit der einfachsten, dem Umgestalten. Dabei wird ein bestehendes Modell verbessert, erweitert oder eben umgestaltet. Wie das gelingt, demonstrierte eindrucksvoll der Arzt William DeVries, dem 1982 ein medizinischer Durchbruch gelang. DeVries hatte einem lebenden Patienten ein künstliches Herz implantiert, das tatsächlich Blut pumpte. Damit hatte er bewiesen, dass es möglich ist, das menschliche Herz neu zu denken und sogar zu verbessern. Doch es gab einen Haken, denn Herzpumpen sind komplizierte Systeme, deren Bestandteile und Mechanismen mit der Zeit verschleißen. Es waren also weitere Umgestaltungen nötig, die sich am Ende jedoch mehr als auszahlten. Im Jahr 2004 gingen die Ärzte Billy Korn und Bud Fraser noch einmal ganz neu an die Sache heran und fanden einen Weg, den Grundmechanismus des Herzens umzugestalten. Anstatt die Pumpbewegung eines natürlichen Herzens zu imitieren, sorgte ihr künstliches Herz für einen kontinuierlichen Blutfluss, ähnlich wie ein Springbrunnen. Damit ließen sich viele der Probleme, mit denen ältere Modelle künstlicher Herzen zu kämpfen gehabt hatten, umgehen. Korn und Fraser kopierten also nicht einfach das Design der Natur, sondern gestalteten es um und konnten so ein lebensrettendes medizinisches Gerät erheblich verbessern. Aber was ist mit anderen Bereichen? Wie lässt sich die Idee der Umgestaltung etwa auf die Kunst anwenden? Werfen wir einen Blick auf ein Theaterstück des Nobelpreisträgers Harold Pinter. Betrayal aus dem Jahre 1978 erzählt die Geschichte einer Dreiecksbeziehung. Die Affäre einer Frau mit dem besten Freund ihres Mannes. Kein besonders originelles Konzept. Doch anstatt wie die meisten Geschichten chronologisch von Anfang bis Ende abzulaufen, startet Pinters Stück, als die Affäre schon vorbei ist. Die Handlung bewegt sich also rückwärts und kehrt immer wieder zu der Nacht zurück, in der der beste Freund der Frau zum ersten Mal seine Liebe gesteht. Irgendwann wird dem Publikum klar, dass es der Erzählung der Hauptfiguren nicht trauen kann. Pinter transformiert die lineare Chronologie einer altbekannten Geschichte also in eine unglaublich spannende Erzählstruktur.
Die erste wichtigste kreative Methode lautet demzufolge: Versuche, eine bestehende Vorlage geschickt neu zu gestalten.
Im nächsten Blink lernst du, wie du durch Herunterbrechen Neues erschaffst.
Blink Nummer 3. Methode 2. Herunterbrechen.
Hast du schon einmal Guernica gesehen? Eines der berühmtesten Gemälde von Pablo Picasso? Es ist ein gewaltiges, komplexes und zutiefst beunruhigendes Werk, das den Horror moderner Kriegsführung verbildlicht. Um diesen Effekt zu erreichen, hat Picasso die Figuren in seinem Gemälde auf unheimliche Weise verzerrt. Menschen und Tiere winden, verdrehen und überlagern sich in einem gequälten Durcheinander aus Gliedmaßen und Identitäten. Picassos verstörender Darstellungsstil war damals bahnbrechend. Er ließ die Betrachter die Brutalität des Krieges auf ganz neue Art und Weise spüren. Doch auch Picassos scheinbar neuartige Technik folgte in Wirklichkeit einer altehrwürdigen Tradition, der Kunst des Herunterbrechens oder der Kunst, aus Brüchen etwas Neues zu schaffen. Das ist die zweite Methode der Kreativität. Anhand der Geschichte des Films wird diese Technik offensichtlich. Hast du schon einmal einen wirklich alten Film gesehen? In den allerersten Filmen spielten sich alle Szenen in Echtzeit ab. Schnitte gab es nur, wenn eine Szene endete und eine andere begann. Es gab auch keine wechselnden Kamerawinkel, um die Handlung zu beleben oder einen ungewöhnlichen Fokus zu setzen. Doch nach und nach begannen kreative Filmschaffende, mit dieser starren Formel zu brechen. Anstatt beispielsweise jede Etappe einer Figur auf dem Weg zur Bar zu zeigen, traute man sich jetzt, gleich zur Szene in der Bar zu springen und manchmal sogar in die Mitte der Handlung. Seither haben Filmschaffende das Medium immer weiter zersplittert und komprimiert. Nehmen wir die berühmte Frühstücksszene aus Citizen Kane. Alle paar Einstellungen springt die Zeitachse dramatisch vorwärts und zeigt den traurigen Zerfall einer Ehe im Laufe der Jahre. Regisseur Orson Welles bereitete den Weg für ein Kino, das sich nicht mehr an das Tempo des wirklichen Lebens hielt. Die filmische Zeit konnte jetzt zerbrochen, neu kombiniert und komprimiert werden. Vielleicht war diese Entwicklung unvermeidlich, Denn Zerbrechen und Rekombinieren liegt uns im Blut. Denk nur mal drüber nach, wie wir unsere Sprache stauchen, kürzen und verwandeln, um Zeit zu sparen. Statt von der Kindertagesstätte sprechen wir von der Kita. Statt Automobil sagen wir einfach Auto. Ganz zu schweigen von den Akronymen, die wir täglich verwenden, wie etwa USA, TV und MFG.
Die zweite Methode der Kreativität besteht also darin, bestehende Ideen herunterzubrechen und zu rekombinieren.
Dinge zerlegen, um am Ende etwas Neues zu erschaffen. Dieser Prozess ist ein Hauptaspekt unserer Kreativität. Einen weiteren lernen wir im nächsten Blink kennen.
Blink Nummer 4. Methode 3. Vermischen.
In früheren Zeiten bevölkerten Geschichtenerzähler die Welt gern mit seltsamen, übernatürlichen Mischwesen. Im alten Griechenland ersannen Dichter die Minotauren, die halb Mensch und halb Stier waren. In Ägypten errichteten die Menschen Statuen der Sphinx, ein Wesen mit Löwenkörper und Frauenkopf. Und noch heute unterhalten uns Superheldenfilme mit aufregenden Mischungen aus menschlichem Verstand und tierischen Fähigkeiten. Denk nur an die waghalsigen Abenteuer von Spider-Man oder dem Black Panther. Kurzum, Geschichten von Mischwesen gibt es, seit es Menschen gibt. Aber warum sind sie so populär und so beständig? Das könnte daran liegen, dass sie einen wichtigen Aspekt der menschlichen Kreativität aufgreifen: das Mischen. Künstler, Philosophinnen und Wissenschaftlerinnen ziehen Inspiration daraus, verschiedene Ideen zusammenzuwerfen und auf interessante Weise zu kombinieren. Tatsächlich beschränkt sich unsere Vorliebe für tierische Mischwesen längst nicht mehr nur auf fiktive Geschichten. Sie kommt inzwischen auch in der Welt der Wissenschaft zum Ausdruck, etwa im Labor des genialen Genetikers Randy Lewis. Lewis war überzeugt, dass Spinnenseide eigentlich ein kommerzieller Hit sein müsste. Sie ist stärker als Stahl, dabei aber leicht und biegsam. Man könnte aus ihr extrem leichte, kugelsichere Westen herstellen, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Problem ist bloß, dass Spinnen schwierig zu züchten sind. Wenn man viele der Tiere zusammenhält, fangen sie kurzerhand an, sich gegenseitig aufzufressen. Obendrein ist die Gewinnung von Spinnenseide unglaublich mühsam und zeitaufwendig. Doch Lewis ließ sich davon nicht abbringen. Er hatte einen Einfall. Könnte man die wertvolle Spinnenseide nicht auch einfach ohne die Spinnen herstellen? Der Kern seiner Idee war das Mischen. Er wollte das Gen, das die Seidenproduktion ermöglicht, einfach in ein anderes Tier einschleusen. In eine Ziege zum Beispiel. Klingt nach Science Fiction, oder? Doch Lewis hat es tatsächlich geschafft. Vor ein paar Jahren stellte er der Welt Freckles vor, eine seidenproduzierende Spinnenziege. Äußerlich sieht Freckles wie eine normale Ziege aus, doch ihre Milch enthält kostbares Seidenprotein.
Der dritte Weg der Kreativität lautet demnach: Mische und kombiniere verschiedene bekannte Elemente auf überraschende Weise.
Freckles ist ein Paradebeispiel für unsere Fähigkeit, seltsame und unerwartete Kombinationen zu schaffen. Die Natur braucht Millionen von Jahren, um die Eigenschaften verschiedener Arten miteinander zu mischen. Kreative Menschen wie Randy Lewis erzielen das gleiche Ergebnis in wenigen Jahren.
Blink Nummer 5. Keine Angst vor schlechten Ideen.
Gute Ideen lassen sich also durch das Überarbeiten, Zerlegen und Vermischen alter Ideen entwickeln. Aber was ist, wenn wir zu den Menschen gehören, die Angst vor dem Scheitern haben und die sich selbstständig in Frage stellen? Ganz einfach. Nehmen wir uns ein Beispiel an Mutter Natur. Die Natur ist Expertin darin, Dinge zu entwerfen, die funktionieren. Schließlich wimmelt es in der Natur nur so von wunderbaren Arten, die alle perfekt an ihre Umgebung angepasst sind. Was ist also das Geheimnis der Natur? Eine perfektionistische Obsession, gleich im ersten Anlauf alles richtig zu machen? Ganz im Gegenteil. Die Natur scheitert ständig. Die Evolution probiert immerfort neue Variationen aus und lässt die Welt entscheiden, welche davon sich durchsetzen. Im Jahr 1921 hielt der Wissenschaftler George Washington Carver eine historische Rede vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Es ging vor allem um Erdnüsse. Carver war überzeugt, dass der Baumwollanbau der Südstaaten-Farmer die Böden schädige und Erdnussplantagen eine gute Alternative böten. Er wollte die Politiker also davon überzeugen, dass es einen Markt für Erdnussprodukte gab. Seine Taktik? Er ahmte Mutter Natur nach und zählte eine Erdnussproduktoption nach der anderen auf, in der Gewissheit, dass eine davon schon Anklang finden würde. Carver sprach von Erdnusseis, Erdnussmehl, Erdnussfärbemittel, Erdnusstinte und sogar von Erdnusskaffee. Insgesamt zählte er in den 47 Minuten seiner Rede über 100 Verwendungsmöglichkeiten für Erdnüsse auf und ignorierte dabei die rassistischen Bemerkungen einiger Kongressabgeordneten. Auch wenn nicht alle seine Vorschläge Früchte trugen, machte sein grenzenloser Erfindungsreichtum Carver zu einem Volkshelden für viele Südstaaten-Farmer. Die Moral von der Geschichte? Wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, ist es erst einmal überhaupt nicht wichtig und auch gar nicht möglich, dass jede davon erfolgreich ist. Selbst die kreativsten Köpfe der Welt haben zwischendurch Blindgänger erschaffen. Thomas Edison etwa grübelte einmal über eine billige Marktalternative zu den teuren Steinway-Klavieren. Sein großartiger Einfall? Ein Klavier aus Beton. Natürlich erkennt auch ein völliger Laie, dass das eine hirnrissige Idee ist.
Eins steht fest. Bei der Entwicklung neuer Ideen ist es produktiver, viele fehlbare Optionen zu entwickeln, statt der einen perfekten Idee nachzujagen.
Wenig überraschend setzte sich Edisons Betonklavier nicht durch. Klaviere aus Beton klingen nicht besonders gut und ihr dekorativer Wert geht gegen Null. Doch Edison verstand, dass erfolglose Ideen ein unausweichlicher Bestandteil menschlicher Kreativität sind. Er akzeptierte den Misserfolg und wandte sich der nächsten, besseren Idee zu.
Blink Nummer 6. Kreativität fördern.
Du bist nun mit den Prinzipien der Kreativität vertraut. Doch wie lässt sich Erfindungsreichtum im Alltag fördern? Etwa in Schulen oder am Arbeitsplatz? Eine Einheitslösung haben wir leider nicht, denn jedes Unternehmen, jede Organisation und jede Lehreinrichtung ist anders. Aber es gibt einige grundlegende Merkmale, die alle kreativen Einrichtungen auszeichnet. Ein deutlicher Hinweis auf ein hohes Level an Kreativität ist beispielsweise, wenn die Einrichtung sich weniger darauf konzentriert, den Status quo zu erhalten, sondern auch Herausforderungen annimmt, die in der Zukunft liegen. Das bedeutet natürlich nicht, dass jedes Unternehmen mit einem 5-Jahres-Businessplan automatisch kreativ und zukunftsorientiert ist. Die Welt von morgen zu gestalten bedeutet, Lösungen zu entwickeln, die vielleicht nie funktionieren, und sich auf Probleme vorzubereiten, die möglicherweise nie eintreten werden. So arbeitet auch Microsoft. Das Unternehmen tüftelt derzeit daran, neue Rechenzentren zu entwickeln. Ein Hauptproblem großer Serverzentralen ist nämlich, dass ihre komplizierten Schaltkreise jede Menge Wärme erzeugen. Um das Problem der Überhitzung zu lösen, probiert Microsoft alle möglichen unkonventionellen Ideen durch. Unter anderem experimentiert es damit, die Computerserver in den Tiefen des Ozeans abzukühlen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Idee eher noch ein Hirngespinst. Doch Microsofts Kreativität zeigt sich schon in der Bereitschaft, einer solch unorthodoxen Lösung überhaupt nachzugehen. Und Ozean-Server gehen weit über die heutigen Lösungen hinaus. Die meisten Bildungseinrichtungen verfügen natürlich nicht über genug Ressourcen, um Experimente in der Größenordnung von Microsoft durchzuführen. Doch sie können zu einer kreativeren Welt beitragen, indem sie das kreative Denken ihrer Studierenden fördern. Dazu sollten sie ihnen vor allem vermitteln, dass die Welt existiert, um umgestaltet zu werden. Die Kunstprofessorin Lindsay Isola tut genau das. Zu Beginn jedes Semesters zeichnet sie einen Apfel an die Tafel und bittet die Klasse, ebenfalls einen zu zeichnen. Woraufhin die Mehrheit ihren Apfel kopiert. Dann geht Isola mit ihren Studierenden verschiedene Kunststile wie Surrealismus und Pop Art durch. Am Ende des Semesters wiederholt sie das Experiment. Und fast niemand kopiert mehr einfach ihren Apfel. Stattdessen produzieren die Studierenden eine Vielzahl an Apfelkunstwerken und erfinden die Stile neu, die sie im Laufe des Semesters kennengelernt haben.
Wir können also festhalten, kreative Unternehmen und Lehrinstitute sind zukunftsorientiert und fördern das Experimentieren.
Sowohl Microsoft als auch die Studierenden greifen beim Experimentieren auf die Grundsätze der menschlichen Kreativität zurück. Sie überarbeiten, zerlegen und vermischen bekannte Ideen zu zukünftigen Durchbrüchen.
Das war unsere Kurzfassung des Buches Kreativität von Anthony Brandt und David Eagleman. Was wir gelernt haben, ist dies. Menschliche Kreativität ist keine Schaffung aus dem Nichts, sondern besteht in der Fähigkeit, Altbekanntes neu zu erfinden. Dabei lässt sich kreatives Denken und Schaffen auf drei wesentliche Prozesse zurückführen: das Überarbeiten, das Herunterbrechen und das Mischen von bekannten Modellen. Diese drei Prozesse ermöglichen uns, etwas Vorhandenes zu etwas Neuem umzugestalten. Sie stecken sowohl hinter großen Kunstwerken als auch hinter bahnbrechenden Erfindungen. Es lohnt sich also, für jede Art von Organisationen Kreativität zu fördern. Dafür sollten Mitarbeiter und Studierende ermutigt werden, Risiken einzugehen, frei zu experimentieren und die Vergangenheit neu zu gestalten. Vielleicht haben diese Blinks ja auch deine Kreativität angekurbelt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.